Willkommen bei Brie, dem Podcast. Das ist Hacker News täglich.
Ich bin Felix Hartmann.
Und ich bin Lena Vogel. Heute geht es um einen raffinierten Betrug mit manipulierten Git-Hooks in Vorstellungsgesprächen, um Reddits neues Paywall-Modell bei 91% Bruttomarge und um die Frage, was formbare Software eigentlich sein kann.
Außerdem, DNA-Tests an Medici-Überresten weisen Malaria nach, Microsoft schafft SMS für MFA ab und Codeberg verbannt Kryptoprojekte. Los geht's.
Ein Entwickler hat sein Take-Home-Interview-Projekt untersucht und eine ganze Betrugsoperation entdeckt. Der Autor, der unter dem Namen CitizenDot schreibt, beschreibt das als eine Erfahrung, die sich wie eine CTF-Challenge anfühlte.
Der Angriff läuft über eine manipulierte GitHub-Malware, die in scheinbar harmlosen Take-Home-Projekten steckt. In der Hacker-News-Diskussion vermutet Chris Marshall in Y, dass solche Angriffe stark zunehmen und die Urheber ihre Hausaufgaben machen.
Logan Dark schreibt, deren technische Fähigkeiten könnten von einem großen Sprachmodell geborgt sein. Und Throw in SM-Zwandrungen 339 geht noch weiter. Der Betrug sei wahrscheinlich komplett automatisiert im Agentenzeitalter.
Chris Marshall an Y widerspricht dem teilweise. Er verweist auf erfahrene Ingenieure, möglicherweise aus Nordkorea, die große Sprachmodelle geschickt einsetzen. Also nicht vollautomatisch, sondern gezielt von Menschen gesteuert.
Das macht die Sache für Bewerber nicht besser. Ein infiziertes Repository und der Angreifer hat Zugriff auf den Rechner, noch bevor das eigentliche Gespräch stattfindet.
Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, formbare Software. Der Artikel Malleable Computing, Emacs and You diskutiert, was es bedeutet, wenn Nutzer ihre Werkzeuge im laufenden Betrieb umbauen können.
Ein Hacker-News-Kommentator, Srurik, hat genau das umgesetzt. Inspiriert von Emacs baute er einen interpretierten Lisp-Dialekt, der in einem Webserver läuft und den abstrakten Syntaxbaum in Postgres speichert.
Damit erreicht er formbares Rechnen mit geringem Overhead. Statt APIs aufzurufen, können Agenten einfach Funktionen einer REPL nutzen. Und wenn etwas nicht passt, schreiben sie neue Ansichten und verbessern das Programm direkt.
Ein zweiter Kommentator, SSD, schlägt einen Mittelweg vor. Er plädiert nicht für vollständig formbare Software, sondern für das klassische Unix-Werkzeugmodell. Vorgefertigte Hilfsprogramme, die sich mit einfacher Syntax kombinieren lassen.
Das ist die alte Unix-Philosophie. Kleine, scharfe Werkzeuge, die in Pipes zusammenarbeiten. Formbar genug für die meisten Aufgaben, ohne dass man gleich den Interpreter umschreiben muss.
Ein Thema, das viele beschäftigt. Reddit lizenziert seine Daten bereits an OpenAI und Google. Das Unternehmen meldet eine Bruttogewinnmarge von 91,5%.
Gleichzeitig versucht Reddit mutmaßlich, andere KI-Firmen vom Zugriff auf diese Daten fernzuhalten. Eine interessante Strategie, Exklusivverträge mit den Großen, während die Kleinen außen vor bleiben.
Und die Beitragsverfasser, also die Nutzer, die den ganzen Inhalt überhaupt erst erstellen? Eine Kompensation ist nicht vorgesehen?
In der Diskussion wird das ironisch kommentiert. Unternehmen und Kommentatoren schlagen vor, die Nutzer könnten ja mit Werbeeinblendungen oder virtuellen Aufklebern abgespeist werden.
91,5% Bruttogewinnmarge bei nutzergenerierten Inhalten und die Autoren bekommen nicht einmal einen virtuellen Sticker. Das ist schon eine Ansage.
Ein praktischer Ansatz für KI-Modelle auf Geräten. Cactus hat Gemma 4e2b so nachtrainiert, dass das Modell zu jeder Antwort eine Konfidenzbewertung zwischen 0 und 1 liefert.
Die Idee, bei hoher Punktzahl nutzt der Entwickler das geräteinterne Modell. Bei niedriger Punktzahl wird die Anfrage an ein größeres Cloud-Modell, wie Gemini 3.1. Flashlight, übergeben.
Nur 15-35% der Anfragen werden weitergeleitet. Und trotzdem erreicht Gemma 4e2b laut den Machern bei den meisten Benchmarks das Niveau von Gemini 3.1. Flashlight.
Die genauen Anteile variieren je nach Aufgabe. Für ChatQA liegt der Anteil bei 15-20%, für LibriSpeech bei 25-30% und für MMBench, GigaSpeech sowie MMAU bei 30-35%.
Den Routing-Ansatz begründen die Entwickler Henry und Roman damit, dass textbasierte Selbsteinschätzungen des Modells unzuverlässig sind. Token-Entropie-Heuristiken schnitten in ihren Tests kaum besser ab als ein Münzwurf.
In mechanistischen Studien an kleinen Modellen fanden sie dann aber, dass die verborgenen Zustände bestimmter Schichten von Gemma 4 tatsächlich aussagekräftige Signale zur Selbsteinschätzung enthalten und darauf baut ihr System auf.
Zum Schluss ein Blick auf eine historische Detektivarbeit. DNA-Tests an den Überresten von Großherzog Francesco de' Medici und seiner Frau weisen Malaria nach.
Das Paar starb im 16. Jahrhundert Und es gibt eine konkurrierende Theorie, Vergiftung durch einen Verwandten, der auf den herzoglichen Thron folgte.
Die Yale-Forscherin Gisella Caccone räumt ein. Man könne sagen, sie hätten Malaria gehabt, aber nicht, dass sie nicht auch vergiftet wurden.
Laut Co-Autor Ochoa verringern die genetischen Befunde jedoch den Spielraum für Spekulationen. Malaria ist also nachgewiesen, aber die Vergiftungstheorie bleibt damit bestehen. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus.
Ein klassischer Fall, bei dem die Wissenschaft eine klare Spur legt, aber die historische Ambivalenz nicht vollständig auflöst.
Kotberg hat Kryptowährungsprojekte von seiner Plattform verbannt. In der Hacker-News-Diskussion dazu rät ein Nutzer namens FishGhostBloop, keinem Dienst blind zu vertrauen.
Sein Vorschlag, selbst hosten, zum Beispiel mit GTA oder mit der Kotberg-eigenen Forgeo-Abspaltung.
Andere Kommentatoren verweisen auf dezentrale Alternativen. Eine davon ist Git auf Nost. Da sichert der öffentliche Schlüssel die Hoheit über ein Projekt.
Und dann gibt es noch Git über das Reticulum-Netzwerk. Das bringt integriertes Issue-Tracking und Release-Management gleich mit.
Mitchell Hashimoto findet, everyone should know SIMD. Jeder sollte die Grundlagen von SIMD beherrschen.
In der Hacker-News-Diskussion wird das relativiert. Ein Kommentator meint, GCC-O3 vektorisiere doch oft automatisch.
Dem widersprechen andere, Autovektorisierung sei längst nicht so gut wie erhofft. Die besten SIMD-Optimierungen erfordern meist eine Umstellung des Datenformats von Array of Structures auf Structure of Arrays.
Außerdem brauche man zusätzlich MARC-native oder mindestens MARC-X86-64-V3. Und nicht ganz zahliger Code im normalen MAT-Modus könne wegen der Nicht-Kommutativität von Gleitkommazahlen generell nicht autovektorisiert werden.
Auf Hacker News wird der Beitrag Ethics is the skill that matters most now kontrovers diskutiert.
Der Nutzer KimDunin1 hält knapp dagegen, Zitat, Ethics doesn't pay.
Clarity Guy antwortet darauf, Ethik möge in einem korrupten System gegen dessen Interessen wirken, aber auf zivilisatorischer Ebene sei sie unverzichtbar. Und das sei schon bei Aristoteles so verankert.
Und Mr. Tester spitzt das noch zu. Kinderarbeit, Sexhandel und Sklaverei zahlen sich ebenfalls AUS.XBKTAGPHAAAAX und stellt die rhetorische Frage, was für ein Mensch wählt diesen Weg?
Die US-Regierung hat Informationen erhalten, wonach das chinesische KI-Unternehmen Moonshot AI das Modell Fable für die Entwicklung seines Konkurrenzmodells K3 destilliert haben soll.
In der Hacker-News-Diskussion wies Kommentator TradeTalker auf eine mögliche Doppelmoral hin.
Moderator Dang entgegnete, solche reflexartigen Antworten seien mittlerweile ein Klischee. Sie verstießen gegen die Richtlinien der Website, die um reflektierte und spezifische Diskussionen bitten. Eine Analyse von Redfin zeigt, die Mehrheit der Amerikaner lehnt KI-Rechenzentren ab, minus nach dem NIMBY-Prinzip, also Not in my backyard.
Hacker-News-Kommentatoren berichten von einer Studie der Arizona State University. Ergebnis, das Leben im Umkreis von etwa 370 Metern sei unangenehm.
Allerdings wird eingewendet, dass Hyperscale-Rechenzentren meist in bereits gewerblich oder industriell genutzten Zonen entstehen.
Und in Nord-Virginia, das als Frontlinie der Debatte gilt, läuft bei einem Zentrum die eigene Stromerzeugung offenbar rund um die Uhr.
Microsoft hat eine E-Mail an M357 Tenant-Administratoren verschickt mit einem ziemlich klaren Fahrplan. SMS und Sprachanrufe für die Zwei-Faktor-Authentifizierung werden zum 1. Februar 2027 abgeschafft.
Und das ist nicht das einzige Datum, das man sich merken sollte. Ab dem 1. September 2026 beginnt die automatische Umstellung auf PESCIs.
In der Hacker-News-Diskussion erklärt ein Kommentator den technischen Hintergrund. PESCIs beruhen auf einem Public-Private-Key-Verfahren. Der private Schlüssel liegt auf dem eigenen Gerät und ist nur per PIN oder Biometrie zugänglich. Laut LLMs sind PESCIs damit Passwörtern überlegen.
Allerdings gibt es da einen Haken, der in der Diskussion für Ärger sorgt. Ein anderer Nutzer stellt klar, für Microsoft-Konten funktioniert ausschließlich der Microsoft Authenticator, nicht etwa ein beliebiger Passwortmanager mit Passkey-Unterstützung wie Bitwarden.
Und er findet das, Zitat, extrem ärgerlich. Das ist ein Punkt, der in den Kommentaren deutlich gemacht wird. Die Technologie mag sicherer sein, aber der Login-Effekt stört.
Eine Nachricht, die in der Tech-Community für viele Erinnerungen sorgt. John C. Dvorak ist gestorben.
Der langjährige Tech-Kolumnist und Mitbegründer des Podcasts No Agenda. Die Nachricht verbreitete sich über den offiziellen No Agenda Twitter-Account und ein Community-Forum.
In der Hacker-News-Diskussion erinnern sich Leser an seine regelmäßigen Auftritte bei DETIFI und seine Beiträge im Byte-Magazin in den 1980er Jahren prägend und respektiert, so der Tenor.
Und dann gibt es da noch eine langjährige Unstimmigkeit, die in der Diskussion auftaucht. Der verlinkte Nachruf nennt ein Alter von 74 Jahren.
Aber ein Hacker-News-Kommentator weist darauf hin, dass Dvorak jahrzehntelang erfolglos versuchte, sein Geburtsjahr in der Wikipedia auf 1946 korrigieren zu lassen. Er schrieb ausführlich darüber. Demnach wurde er 80 Jahre alt.
Diese Diskrepanz zwischen dem Nachruf und Dvoraks eigener Darstellung bleibt also bestehen.
Ein Blog-Eintrag von Brian Hall, bekannt als Beige, hat auf Hacker News eine größere Diskussion über das Unbehagen im Umgang mit KI ausgelöst.
Ein Kommentator, Royal Alm, stellt fest, es gebe in der Geschichte nichts Vergleichbares. KI zwinge uns, den Wert von Arbeit, Kunst, Handwerk und Ergebnissen neu zu definieren. Ein Prozess, der oft extrem unangenehm sei.
Dem widerspricht Arne Doe. Es gehe nicht um eine echte Neudefinition, sondern um Konzernstrategien, die die Messlatte für gut genug so weit senken, dass sie unter billig falle. Und das bedeute Verschwendung.
Royal ist würder darauf. Der ursprüngliche Autor ringe mit dem Gefühl, dass große Sprachmodelle unglaublich nützlich seien, sich aber hohl anfühlten, wie Betrug. Und die neue Definition betreffe genau die Frage, wie wir weitermachen.
Drei sehr unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe Grundgefühl. Die Technologie ist da, aber wir wissen noch nicht so recht, was sie mit uns macht.
Ein Paper, das für unter $99 API-Kosten erstellt wurde, hat einen ungewöhnlichen Ansatz verfolgt. Können MATS Minus, also textbasierte Spiele aus den 1970ern, Sprachmodelle evaluieren?
Die Forscher analysierten vier Verhaltensdimensionen. Dabei fiel ein Frontiermodell um 6 Ränge zurück, nachdem 2 LLM-basierte Klassifikatormetriken entfernt wurden.
Die Übereinstimmung mit einem zweiten Richter variierte je nach Modell zwischen 85% und 22%. Und bei der Sondenerkennung lag das Gesamtkappa bei 0,04. Das deutet auf starkes Messrauschen hin.
Ein Detail ist hier wichtig. Das besonders betroffene Modell gehörte zur selben Familie wie der Klassifikator. Das ist ein beobachteter Einzelfall, kein Beleg für einen systematischen Bias.
Die Frage, die bleibt, wenn die Metriken selbst von LLMs stammen, wie verlässlich ist dann die Bewertung?
Zum Schluss eine Diskussion, die ziemlich gut in unsere Zeit passt. In einem Hacker-News-Thread zur Frage "Does Creatine make you smarter?" ging es bald um etwas ganz anderes.
Nämlich, ist es angesichts von LLMs überhaupt noch sinnvoll, die eigene Intelligenz mit Nahrungsergänzungsmitteln zu optimieren?
Der Nutzer Fragmeter argumentiert, ja, absolut. Denn wer klüger ist, kann einem LLM klügere Fragen stellen. Das spare Geld und davon könne man sich dann die Nahrungsergänzungsmittel leisten.
Isaac Ma hält dagegen, LLMs seien gar nicht so intelligent, wie man denke und bräuchten stets jemanden, der sie anleite.
Und Binary123 fügt hinzu, dass Produktivität nicht der einzige Grund sei, klüger zu sein. Es gehe auch darum, weniger sinnlose Fragen im Internet zu stellen.
Eine schöne Wolte. Die Frage nach dem Kreatin landet bei der Frage, ob es sich überhaupt lohnt, schlauer zu werden. Und die Antwort ist offenbar, kommt darauf an, wen man fragt. Kommen wir zu einem kuriosen Phänomen, das in der KI-Szene die Runde macht.
Pelican Maxing?
Genau. Der Begriff tauchte auf Hacker News auf. Es geht darum, dass verschiedene Bildgenerierungsmodelle bei ein und demselben Prompt erstaunlich konsistente, aber jeweils eigene Stile zeigen.
Welcher Prompt?
Ein Tier auf einem Fahrzeug als SVG. Und dabei kommt eben oft ein Pelikan heraus. Daher der Name.
Pelikan auf einem Auto. Immer wieder. Und das wirft die Frage auf, optimieren KI-Labore gezielt auf solche Benchmarks?
Genau das wird diskutiert. Ein Hacker-News-Kommentator hält das allerdings für unwahrscheinlich. Er meint, ein KI-Labor würde eher Datenaugmentation im Training einsetzen, statt die Benchmarks gezielt mit diesem Prompt zu optimieren.
Also eher ein Nebeneffekt der Trainingsdaten?
Dafür spricht eine andere Spekulation aus der Diskussion. Es könnten schlicht schon sehr viele Pelikan-Bilder in den vortrainierten Datensätzen stecken. Die Modelle reproduzieren dann einfach, was sie oft gesehen haben.
Die Untersuchung stellt damit die Annahme in Frage, dass diese Stilmerkmale wirklich konsistent wiederholbar sind. Oder zumindest, dass sie aus bewusster Optimierung stammen.
Ein anderes Thema, der Survival Guide eines Startups für Postgres in der Produktion stößt auf Hacker News auf deutliche Kritik.
Was fehlt denn?
Gleich mehrere Dinge. Ein Kommentator bemängelt, dass Überwachung und Alarmierung viel zu kurz kommen.
Das ist in der Produktion aber essentiell.
Absolut. Er nennt ein konkretes Beispiel, den XID Wraparound. Das ist einer dieser kritischen Fehlermodi, bei denen man sich nicht auf E-Mails von ABS verlassen sollte.
Sondern?
Man braucht ein richtiges Paging-System. Wenn das schief geht, will man geweckt werden, nicht erst am nächsten Morgen ins Postfach schauen.
Was noch?
Ein anderer Kommentator findet es unverständlich, dass in einem Survival Guide weder Backups noch Hochverfügbarkeit erwähnt werden. Eine Backup- und Wiederherstellungsstrategie für die Produktionsdatenbank sei zwingend notwendig.
Das sind wirklich Basics. Ein Guide, der sich Survival nennt, sollte die doch abdecken.
Bleiben wir bei Produktivitätstools. Nutzer beschweren sich auf Hacker News über ein altbekanntes Excel-Problem.
Cut and paste?
Genau. Excel verhält sich bei Ausschneiden und Einfügen oft unerwartet und zerschießt Formeln.
Ach, das hat mich auch schon erwischt. Was ist der Workaround?
Statt der nativen Ausschneiden-Funktion soll man Text kopieren, einfügen und danach manuell löschen.
Also Copy, Paste, dann das Original entfernen. Umständlich, aber es schützt die Formeln.
Das Phänomen wird in der Diskussion als Ghost Cut bezeichnet und als ein Problem, das sich durch viele Anwendungen zieht, nicht nur Excel.
Die grundsätzliche Beobachtung, Cut and Paste, ist an vielen Stellen kaputt und der Workaround ist fast überall derselbe.
Zum Schluss ein Blick auf Hologramm. Das Projekt arbeitet daran, Elixir direkt im Browser laufen zu lassen.
Und der Fortschritt?
Laut einem Entwickler aus der Hacker News Diskussion bietet bereits das aktuelle Stadium eine vielversprechende Developer Experience.
Wofür wäre das interessant?
Der Ansatz mit einer klaren Roadmap könnte eine Lücke bei Phoenix schließen.
Das Phoenix Framework für Elixir?
Genau, es ginge um lokale, nahtlose Elixir-Apps, die mit nur wenigen Deklarationen auskommen, was heute noch viel fehleranfälligen Verbindungscode erfordert.
Also weniger Boilerplate, weniger Fehlerquellen. Das klingt nach einem echten Produktivitätsgewinn für Elixir-Entwickler.
So sieht es der Entwickler auch. Die Arbeit schreitet voran und das Interesse in der Community ist da. Das war's für heute. Eine dichte Folge.
Absolut. Lass uns noch mal kurz die Highlights durchgehen.
Ganz oben. Der Betrug über fingierte Vorstellungsgespräche, bei dem manipulierte Githooks in Take-Home-Projekten eingeschleust werden. Die Zielperson führt das Projekt aus und die Malware läuft direkt mit.
Dann das Faubel-Modell von Moonshot AI. Die US-Regierung hat Hinweise, dass es für chinesische Militärzwecke eingesetzt wird. Und Microsoft, SMS und Sprachanrufe für die Zwei-Faktor-Authentifizierung im M365 Admin Center werden abgeschafft.
Außerdem, Reddit lizenziert seine Daten an OpenAI und Google, meldet eine Bruttogewinnmarge von über 91% und versucht, lästige Crawler mit robots.txt fernzuhalten, minus wobei das, naja, nicht wirklich gegen Crawler hilft, die sich nicht an die Konvention halten.
Und John C. Durack ist gestorben. Der langjährige Tech-Kolumnist und Mitgründer von No Agenda. Das war eine bewegte Woche.
Das war sie. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.